Ich habe eine herrliche Runde hier. Zu meiner Linken sitzt Jan de Witt, mir gegenüber sitzt Paul Häuser, der aufspringen wird, wenn Novak Djokovic um die Ecke kommt. Und zu meiner Rechten der deutsche Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann, der mir geraten hat in Paris. Michael, hast du zu mir gesagt, ich habe Jakob Menzig gelobt und du hast zu mir gesagt, beruhig dich erstmal, Joao Fonseca hat größeres Potenzial. Nach dem, was ich heute gesehen habe gegen Thomas Machac, ich bin bereit, vom Fonseca Bandwagon wieder abzuspringen. Rätst du mir davon ab oder was soll ich machen mit Joao Fonseca?
Der ist ja immer noch jung, ne? Der braucht noch ein bisschen. Aber das ist mit Sicherheit einer der Spieler, die, wo man eine gewisse Fantasie immer noch mitbringt. Und was da in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr dann passiert, das muss man abwarten. Aber ich wäre immer noch eher auf dem Fonseca-Bandwagon als auf dem Menzig-Bandwagon. Also, aber das ist mein persönlicher Pick.
Kann man auch auf zwei Bandwagons sein? Oder muss man sich entscheiden zwischen Menzig und Fonseca?
Nee, muss man gar nicht. Also ich finde die beide geil. Und dass der heute verloren hat, ich meine, er hat gegen Makac verloren. Der ist ja jetzt auch ein potenzieller Top-20-Spieler. Das war ein gutes Match. Ich habe anderthalb Sätze geguckt. Das war gutes Tennis und Fonseca ist jetzt nicht ganz so, wie sagt man, auf dem Hype-Train obendrauf, wie es mal war. Aber Finn Kohler hat recht, der ist jung und den würde ich nach wie vor auch ganz, ganz hoch raten. Ich finde, man muss sich zwischen den beiden nicht entscheiden. Das sind zwei, die sicherlich Top 10 spielen werden in den nächsten Jahren.
Kann man aber, Paul, du noch bitte. Du bist so gut gebräunt, das ist ein so ein fescher Bursch, der Paul Häuser, das ist ein Wahnsinn.
Nicht so gut gebräunt wie Joao Fonseca. Ja, den... Ich habe den irgendwie noch ein bisschen lieber als Menzig, so von der ganzen Ausstrahlung, von der Energy, die da rüberkommt. Also es ist einfach so Spektakel, wenn du hier dann auch siehst, die ganzen Brasi-Fans, mittlerweile überall, egal wo.
Menzig hackt so brutal drauf. Also wir haben ja jetzt eigentlich normalerweise Jack Draper morgen, der jetzt nicht spielen wird, weil er verletzt ist. Aber ich habe mir richtig reingezogen, wie die beiden in Miami gespielt haben, 7-6, 7-6. Und ich fand das beeindruckend zu sehen, wie der selbst durch so einen extrem stabilen Spieler wie Jack Draper durchschlagen kann mit seinen Waffen. Der hackt da drauf auf die Kugel. Das war geil zu sehen. Und ich finde, der Menzig hat auch noch dieses Besondere, der ist so richtig bekloppt, was Trainieren angeht. Und ich glaube, dass man da aufpassen muss, dass man ihn nicht zu viel machen lässt. Aber der hat dieses Extra, dass der unbedingt durch die Wand gehen will. Da finde ich den auch beeindruckend stark.
Was man draußen nicht sehen kann, in der Runde wird genickt. Aber Michael, wenn man die beiden Jungs jetzt anschaut, die ja herausragend talentiert sind, Fonseca vielleicht noch ein bisschen mehr, muss man da nicht auch in Relation setzen, wie schwierig es ist, auch für die deutschen jungen Spieler, wirklich relativ schnell. Sascha war natürlich eine Ausnahme, weil der extrem gut war. Aber ist das nicht auch dann, solche Leute wachsen nicht auf den Bäumen. Und deshalb finde ich, es macht man ein bisschen unfair zu sagen, naja, da kommt ja nichts aus Deutschland.
Kommt ja nichts aus Deutschland. Also wenn man das jetzt aktuell sagt, würde ich sagen, erstmal, dann hat man vielleicht die letzten Monate nicht so verfolgt.
Ich habe genau aufgepasst, ne? Ja.
Aber generell, glaube ich, sind die zwei halt schnell durch diese Challenger-Ebene durchgelaufen. Teilweise auf den großen Turnieren noch gute Ergebnisse gemacht. Und ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich, was ich bei unseren Jungs so sehe. Justin Engel hat zum Beispiel auch auf den großen Turnieren, finde ich, jetzt schon den einen oder anderen großen Erfolg auch gefeiert. Also hat in Hamburg gewonnen, in Stuttgart zwei Runden gewonnen. Also hat sich da schon seine Match-Siege geholt. Aber ich glaube, dass der normale Weg es ist, sich über die Challenger die Siege zu holen, das Selbstvertrauen zu holen und sich da durchzuspielen. So, ne? Dass man das nur über die Tour, über die große Tour schafft, also würde ich sagen, ist in den... Also das ist wirklich Einzelfälle und der normale Weg ist über die Challenger. Und ich glaube, dass unsere Jungs da gerade auf einem ganz normalen Entwicklungsgrad sind und sich da die Siege einfahren müssen. Jetzt hat Justin gerade auf Mallorca wieder beim Challenger erste Runde gewonnen. Und ich glaube, dass das so peu à peu kommen wird. Und ob man sie jetzt mit Fonseca und Menzig vergleichen muss, weiß ich nicht, also will ich auch gar nicht, sondern ich glaube, dass sowohl Justin als auch Diego und auch Nils McDonald, der jetzt viel weniger Herrenturniere bisher gespielt hat, dass die alle auf einem guten Weg sind und ich glaube, dass wir die in ein, zwei Jahren dann über die auch hier sprechen werden und vielleicht sind wir dann auch auf irgendeinem Fan-Hype dabei.
Wie macht man das als Trainer? gibt man da Ziele voraus? Sagt man, du bist jetzt 18, Fonseca ist auch 18 oder blendet man das völlig aus?
Naja, also der Vergleich und sich daran zu orientieren ist Unsinn. So ganz grundsätzlich ist das Unsinn, weil jeder muss seine eigene Karriere machen und nicht gucken, was irgendjemand anders macht. Und Fonseca ist beeindruckend gut, gar keine Frage. Der hat beeindruckende Ressourcen zur Verfügung. Wenn man sich anguckt, die holen jetzt Franco Davin mal eben noch dazu in ein bestehendes Team, was aus 4 Leuten schon besteht. Mal gucken, was der alles an Wildcard so schon gekriegt hat im Laufe der letzten 12 Monate. Da ist sehr viel Potenzial in alle Richtungen und sich damit zu vergleichen ist Unsinn. Jeder muss nur auf sich selber gucken und ich bin da ganz bei Kohle. Mit der Einschränkung vielleicht, dass ich Justin den Schritt wirklich schneller machen sehe als die anderen 3, 4, die wir da haben. Aber mehr, weil ich sein Spiel mächtiger finde und weil ich glaube, dass er auf dem Tour-Level schneller durchschlagen kann. Und das ist nur ein Kann, weil auch ein Fonseca oder auch ein Mensik musste zeigen, dass sie da wirklich dann die Leute umhauen können. Und bei Justin sehe ich da nur einen Schritt, der noch fehlt. Bei den anderen ist es so, dass Kohle wahrscheinlich recht hat. Die müssen einen etwas längeren Weg nehmen und da ist nichts Falsches dran. Also da am Schluss zählt, dass sie irgendwann hier ankommen und dass sie das Niveau haben. Wir haben eben über Collignon gesprochen. Der hat genau diesen Weg genommen. Der hat sich auf Futures, auf Challengern durchgesetzt. Der hat irgendwann genug Qualität gehabt, dass er das Ranking hat, dass er hier spielt. Und jetzt sieht man, okay, der hat doch das Spiel, dass er hier gegen Leute gewinnen kann. Und das wird sich irgendwann durchsetzen. Und ob das dann 2 Jahre oder 4 Jahre dauert oder bei Fonseca in einem Jahr schon erledigt ist, spielt am Schluss keine große Rolle.
Okay, es ist noch nicht so viel passiert, Paul, aber das Thema, das die meisten ja aufgeregt hat, Greg Ellsworth, Daniil Medvedev. Ich glaube, da müssen wir schon ein Wort drüber verlieren. Ich bin vor dem Fernseher gesessen.
Interessiert mich auch gleich, was die zwei Kollegen dazu sagen.
Also ich sage nur so viel. Als Ellsworth gesagt hat, er gibt ja nur den ersten Aufschlag, habe ich gedacht, okay, ich habe nichts anderes erwartet. Ich möchte nur was zum Schiedsrichter sagen. Ja. Vielleicht, dass der Rest zum Rest was sagt.
Ich würde gerne noch ergänzen. Ja, also mir ging es genauso wie dir. Und dann habe ich aber trotzdem noch mal auch nachgefragt bei befreundeten Schiedsrichtern, DTB-Schiedsrichtern.
Du hast befreundete Schiedsrichter, Paul.
Ja, also man lernt ja ein paar kennen. Also DTB-Schiedsrichter, Namen darf ich jetzt hier nicht nennen, weil halten sich ja immer mit Kollegenkritik da extrem zurück. Aber die haben dann auch im Freundeskreis bei Ihnen gesprochen und gesagt, für Sie wäre die richtige Entscheidung in der Situation tatsächlich 2. Aufschlag gewesen, weil es geht bei der Regelauslegung, streng genommen, geht es darum, wird der Spieler gestört in der Aufschlagbewegung? Ist er schon in der Service Motion oder nicht? Das war Bonsi noch nicht. Mein Gerechtigkeitsempfinden ist so, okay, der ist natürlich extrem gestört, kommt ein Fotograf rein. Es waren jetzt 10 Sekunden. Gleichzeitig sage ich aber auch, da wird Medvedev dann brutal bestraft. Also es verliert immer einer extrem. Einer verliert. Und es ist bei diesem Matchball anscheinend Ermessensspielraum am Ende. So, man kann beides geben, aber für die meisten Schiedsrichter wäre die richtige Entscheidung 2. Aufschlag gewesen. Und deswegen ist ja Medvedev dann auch so steil gegangen.
So, Michael?
Wenn der Paul solche Leute hier in der Hinterhand hat, die sowas sagen, generell glaube ich, hättest du da beides sagen können. Also glaube ich auch, ist dann die Aktion dann von Medvedev, so wie er dann austickt, glaube ich, das passt einfach nicht. Das ist eine Sache, das ist ein absolutes No-Go. Aber
für mich auch vielleicht sogar eine Disqualifikation dann. Weil er schon, also es ist genauso an der Grenze, dass es nicht eine ganz üble Beleidigung ist, so gegenüber dem Schiedsrichter. Aber also irgendwann mal muss man, finde ich, auch mal so einen Flock reinhauen.
Also für mich ist das ganz klar erster Aufschlag. Sorry, der Fotograf hat da nichts zu suchen, der Spieler wird komplett gestört. Für mich ist es ganz klar. Ich bin kein Regelexperte, für mich ist das ganz klar erster Aufschlag. Wenn ein Regelexperte was anderes sagt, lasse ich mich da belehren. Aber so von meinem Verständnis vom Tennis, wenn ich da wäre, ich würde sogar fast von meinem Spieler erwarten, dass er sagt, komm, mach mal ersten Aufschlag hier. Das ist ein komplettes Stören des Matches da. Ich habe eine Situation gehabt vor 2 Wochen beim Challenger, da ist der Call vom Automatic Line Calling off gewesen. Und da gab es natürlich auch ersten Aufschlag. Weil, finde ich, ist normal. Weil das ist was, das unterbricht den Rhythmus des Spiels und der Aufschläger kann dann, keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden warten, dann kommt irgendwann das grüne Licht, das funktioniert wieder. Ja, also sorry. Wenn die Seite beim Return-Spieler reißt, dann da, wenn der den ersten Aufschlag ins Ausspiel, gibt es auch einen ersten Aufschlag. Da rennt er auch dahin, das sind auch nicht mehr als 10 Sekunden. Also mein Gefühl sagt, es ist ein erster Aufschlag. Zu der Frage Disqualifikation oder nicht, habe ich eine weniger klare Meinung. Das finde ich ist was, was echt andere Leute entscheiden müssen, ob das drüber ist oder nicht. Und die müssen das in Relation setzen zu dem, was sonst so passiert. Daniels Reaktion war sicherlich weit, weit drüber zu dem, was da passiert ist und hat viel mit dem zu tun, wie der Spielstand vorher war und wie seine Saison verläuft. Er ist einfach mega gefrustet, weil er total kacke spielt und das gar nicht hinkriegt. Und dann passiert irgendwie sowas und dann verliert er halt die Nerven. Und irgendwie war es schon okay, dass der Bonzi am Schluss gewonnen hat. So, das Drama war cool, aber mein Gefühl war, der hat es echt verdient, weil er drei Sätze lang der wirklich bessere Spieler war.
Und dann im fünften Satz muss man auch sagen, Michael, er war zweimal mit Break hinten. Bei 3-3 hat Medvedev 5 Breakbälle, kann keinen nutzen. Und dann sitzt er dort. Und ich habe vor der Saison gesagt, meine bold prediction ist, dass Daniil Medvedev nach diesem Jahr keine Lust mehr auf Tennis hat. Er ist wirklich dort gesessen. A broken man, sage ich. Und ich wissen jetzt die anderen Spieler zu 100%, wie sie gegen Medvedev spielen müssen. Gegen Norrie in Roland Garros war es ja auch so. Da hat er den fünften Satz, war er eigentlich auch immer so ein bisschen vorne und hat es dann nicht über die Ziellinie gebracht. Was ist es mit Medvedev? Der ist so ein schlauer Kerl und dann flippt er komplett aus.
Also ich fand, dass Medvedev sich früher absolut mit seiner Geduld durchgesetzt hat. Also das war seine größte Stärke und ich glaube, dass er die so ein bisschen verloren hat in manchen Situationen und manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr machen will, weil er meint, er ist ein guter Spieler. Also ist er ja auch, aber ein guter Spieler müssten aktiver die Punkte bestimmen. Und ich fand ihn früher halt extrem schwierig zu spielen, weil du eigentlich nie wusstest, was du von ihm kriegst. Und er aber extrem geduldig auf seine Chance gewartet hat. Und heutzutage, finde ich, macht er hin und wieder ein paar blöde Entscheidungen, serviert in manchen Situationen nicht mehr so gut, wie er es gemacht hat. Und das sind dann halt die paar Prozent, die dann es ausmachen, dass du dann auf einmal ein paar mehr Matches verlierst. Und so wie Jans ja auch gesagt hat, ich glaube, bei ihm spielt jetzt der gesamte Saisonverlauf auch ein bisschen mit. Hat viel weniger Matches gewonnen, viel weniger Punkte gemacht, steht mittlerweile nicht mehr da, wo er stand und so. Und das macht dich dann auch ein bisschen unruhiger in manchen Situationen und lässt dich dann auch ein paar mehr Fehler machen.
Diesmal ist Shisawara nicht rausgegangen. Es ist schon öfter mal vorgekommen. Ist das bei euch schon mal vorgekommen, dass dich ein Spieler so aufgeführt hat? Ich meine mich zu erinnern, Andrei Rublev wurde mal von der Akademie weggeschickt, weil er einen Schläger rausgeworfen hat aus dem Platz. Aber ansonsten, was soll der Trainer da machen? Ich meine, ich glaube, der Frau war es peinlich. Der armen Mrs. Medvedev war es peinlich, so wie sich Daniil aufgeführt hat. Was soll man da machen da draußen?
Das muss jeder in der Situation entscheiden. Also ich bin auch schon gegangen. Bei mir ist es aber meistens auch so, dass es dann vorbei ist. Okay. So, Jill, der steht ja auf dann und dann vertragen die sich nachher wieder. Das müssen die entscheiden, wie sie es handeln wollen. So, wenn es mir zu viel ist, ich packe meine Sachen und gehe dann. Dann ist auch ist gut. Dann soll er mal sehen, wie er damit irgendwie klarkommt. Gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur so, wie es die beiden Betroffenen dann handeln. Und die werden ihren Deal haben, wie sie es machen. Das weiß ich nicht, wie das ist. Zu dem, was Kohle gesagt hat, habe ich noch... Ich glaube, dass Daniil in der Zwickmühle steckt und steckte, dass er das, was Kohle sehr präzise beschreibt, wie er Nummer 1 der Welt geworden ist und wie er extrem unangenehm zu spielen war als Gegner, selber realisiert hat, dass das nicht mehr reichen wird, um einen Slam zu gewinnen und auch nicht mehr reichen wird, um Nummer 1 zu spielen, weil das Level, was die beiden Jungs vorne spielen, einfach so gut ist und der Sinner ihm so auf die Fresse gegeben hat, dass er irgendwann gedacht hat, okay, Nummer 3 der Welt kann nicht so sein, aber was Großes gewinnen tue ich nicht mehr, also muss ich anfangen, was anders zu machen. Und diesen Versuch, was anders zu machen, den sehe ich, aber ich sehe ihn nicht mit einer tiefen Überzeugung, sondern ich sehe einen Versuch, der kommt aus, der Verstand sagt ihm, du musst das tun, weil sonst wirst du nichts Großes mehr gewinnen. Aber sein Tennisgefühl sagt, eigentlich würde ich aber lieber noch einen Schritt zurückgehen und jetzt nicht auf den Ball draufgehen und das spielen, was ich vorher gemacht habe, mit dem er dann ja auch vor einem Jahr noch gefühlt alle anderen geschlagen hat und gut im Griff gehabt hat. So, und dieses, was da irgendwie dazwischen liegt, das hat er verloren dieses Jahr. Und momentan ist der lost. Also das ist ja ganz offensichtlich. Der ist dann da gefrustet und merkt, ich kriege die eine Scheiße nicht hin und das andere kriege ich aber auch nicht mehr hin. Und jetzt ist der irgendwie verloren da. Das ist für ihn bestimmt eine ziemlich taffe Situation.
Bevor wir noch ein Wort zum Fußball verlieren, für mich das Bild bis jetzt dieser Woche war kein schönes Bild. Das war ein Bild von Novak Djokovic in seinem ersten Spiel gegen Lerner Thien, wo er den Physio kommen hat lassen und wo man den großen Zeh des rechten Fußes gesehen hat von Djokovic. Und das hat ausgeschaut, als ob dieser Zeh mit einem Messer halbiert wäre. So eine massive Blase. Wie common ist das, dass die Spieler sich den ganzen Fuß, und dann sagt der serbische Kollege, naja, der soll nicht herumjammern, hier der Journalist, so schlimm ist es nicht. Es hat furchtbar ausgeschaut, ja. Aber wie common ist es? Ich muss da sofort an Gojovcic denken damals, als er in Frankreich Davis Cup gespielt hat. Aber haben die meisten Spitzenspieler jetzt alles zugetebt am Fuß? Oder ist es vielleicht gerade bei Djokovic so, weil der in letzter Zeit vielleicht nicht so viel trainiert hat und jetzt zurück auf den Hartplatz gekommen ist?
Also der letzte Gedanke würde, glaube ich, ist nicht so abwegig. Also ich glaube, dass das schon passieren kann. Klar, hier jetzt sind manchmal Bedingungen auch, wo du viel schwitzt und auch gerade an den Füßen schwitzt und so. Und dann kann es schon immer mal passieren, dass du auch eine Blase kriegst. Allerdings würde ich auch sagen, dass die Haut sich schnell daran gewöhnt und du dich eigentlich auch dementsprechend vorbereitest mit deinem Physio, weil diese Jungs haben ja alle auch ein paar Leute in ihrem Team, die das auch dementsprechend vorbereiten können. Aber wenn du halt längere Zeit, sag ich jetzt mal, die Belastung nicht hast, die auch die Matchbelastung und die Extrembelastung im Training, dann kann das immer mal passieren, dass du dir eine Blase zuziehst. Aber so wie es der serbische Kollege auch gesagt hat, ist es dann auch halb so wild. Also das kriegen sie schon hin und du kannst es dann auch so präparieren, dass du dann vernünftig spielen kannst.
Böse Zungen behaupten, das war auch nicht das erste Mal, dass man gedacht hat, Novak Djokovic braucht jetzt die Notaufnahme mitten in einem Match. Stimmung, hier apropos Novak Djokovic, da ist er hinter uns. So, jetzt.
Wenn er zwei Tage später so vier Sätze spielen kann wie heute, also ganz so schlimm wird es dann nicht gewesen sein. Da ist dann eben auch ein bisschen Drama dabei. Und der Kollege Thien hat dann vielleicht auch ein bisschen zu viel und zu lange rüber geguckt und mal überlegt, was da so passiert. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten, aber ich wäre da bei dem serbischen Kollegen. Man muss es jetzt auch nicht überdramatisieren. Also eine Blase ist eine Blase, das tut weh, aber also die meisten Spieler überstehen das schon.
Was für eine Überleitung. Wie dramatisch ist die Situation beim SV Werder Bremen? Ich möchte Marco Friedl ansprechen, nicht aus dem anderen Grund, aber im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob wir gesprochen haben oder was auch mit Klaus Bellstedt, der dann gesagt hat, oder mit Holger Gerz sogar von der SZ, der gesagt hat, wenn Marco Friedl da war, dann war wenigstens die Abwehr stabil. Und ich glaube, dass Frankfurt in diesem Jahr sehr, 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 sehr gut sein wird in der Bundesliga. Muss man sich Sorgen machen oder ist das halt einfach jetzt die Auswärtsniederlage, die man sich abholt in Frankfurt, war nichts anderes, womit nichts anderes zu rechnen war?
Naja, die Niederlage in Frankfurt ist völlig okay. Die sind gut und dass wir da mal einen auf den Sack kriegen, das kann immer passieren, auch in einer guten Saison. Aber Sorgen machen tun wir uns erheblich, ja, ganz klar. Und dieses Gespräch ist eine Woche zu früh, weil Transferschluss ist am 1. September, wie wir alle wissen. Und unser Kader ist an der Grenze, Bundesliga-tauglich zu sein. Also gerade mit den beiden Verletzungen, dass jetzt beide Linksverteidiger auch noch ausfallen und länger ausfallen. Ja, natürlich muss man sich Sorgen machen, wenn man Bremen-Fan ist, weil der Kader ist unrund und insgesamt nicht genug Substanz. Ich glaube, dass wir mit dem Japaner einen richtig guten Spieler dazu kriegen, der den Weiser zumindest so halbwegs ersetzen kann, weil der wirklich Alarm auf der rechten Seite machen wird. Wir haben ein paar Positionen, wo wir gut sind, aber so insgesamt, ich mache mir schon Sorgen, weil wir haben einen Trainer, der es noch nicht gemacht hat, der irgendwie cool ist und der eine Idee hat, wie er spielen will und der mit den Jungs sicherlich auch gut umgehen kann. Und wir haben ein Team, wo wir sehr, sehr viele junge Spieler haben, die diese Verantwortung noch nicht getragen haben. Und das Korsett ist nicht annähernd so stabil wie die letzten drei Jahre. Und es fehlen einfach noch zwei oder drei wirklich gute Spieler, um die zu ersetzen, die gegangen sind und die jetzt längerfristig verletzt ausfallen. Deswegen, ja, ich mache mir Sorgen. Aber nicht, weil wir in Frankfurt verloren haben, sondern weil Stand heute der Kader immer noch eine nicht fertige Baustelle ist.
Hat man und wird man Romano Schmid mit Geld zwingen, da zu bleiben? Oder besteht die Gefahr, dass Romano jetzt bis zum 1.9. vielleicht auch noch wohin geht?
Naja, also Romano hat ja noch ein bisschen länger Vertrag. Der kann nur gehen, wenn der Verein ihn verkauft. So, und da geht es dann einfach um Geld und dann geht es darum, haben Sie einen Plan in der Schublade, wenn Romano geht, ihn so zu ersetzen, dass das nicht ganz gegen die Wand fährt? Das weiß ich nicht. Dafür bin ich aktuell nicht nahe genug dran. Aber wenn man wirklich so eine Summe kriegt, wie sie im Raum steht für ihn, muss Werder Bremen grundsätzlich über einen Verkauf nachdenken. Gefühl als Fan ist momentan, wir dürfen ihn auf keinen Fall verkaufen, weil dann geht in dem Teil, der noch halbwegs funktioniert, im Mittelfeld die Stabilität auch noch weg. Man darf ja nicht vergessen, mit Jens Day ist noch einer von denen, die immer gespielt haben, so verletzt. Da weiß auch keiner, wann er wiederkommt. Also das sind ein bisschen viele. Wir haben 4 Stammspieler, die komplett ausfallen erstmal. Und da jetzt noch einen vom Gerüst verkauft, einen Torwart haben wir auch noch verkauft, also 5 sogar. Ja, da wird einem schon ein bisschen Angst und Bange.
Werder Bremen, ja. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Mehr muss ich noch nicht wissen. Aber Kohle lachte.
Ja, aber
der hat gut lachen.
Nein,
ich wollte sagen. Sieht schon deutlich besser aus.
Der Anspruch ist ja auch ein anderer.
Bevor ich Kohle die Abschlussfrage stelle, was hat Nole dir gesagt?
Ich würde mal sagen, das Ganze hier ist ein bisschen lost in communication. Also die haben vergessen, mir ein Polite Decline zu geben.
Ja.
Und es ist natürlich klar, Grand Slam, wir haben jetzt hier die ersten Tage, das ist Chaos. Aber auf der Liste haben wir ihn angefragt. Wir waren jetzt schon sehr euphorisch, dass wir Djokovic bekommen. Wir haben schon gedacht, wird er jetzt wirklich zu uns kommen? Ja, im Endeffekt ist der Decline durchgerutscht. Sie haben uns einfach, waren auf der Liste noch drauf und sie haben vergessen, uns das Interview abzusagen, weil es nicht genehmigt war.
So geht es nämlich auch manchmal. Ja. Abschlussfrage für die Big Show 724 an Michael Kohlmann. Hat der Ballspielverein Borussia von 1909 in und auf St. Pauli schon die Meisterschaft verspielt mit diesem 3:3? Also, die Bayern werden bis Weihnachten keinen Punkt mehr abgeben.
Naja, die Bayern haben gerade mit Glück 3:2 in Wien-Wiesbaden gewonnen. Also mit Glück weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich war es Spiel auf ein Tor, aber haben in der 90. Minute, glaube ich, das 3:2 geschossen. Nee, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber was mir so ein bisschen Sorgen bereitet ist, dass jetzt mittlerweile auch schon Eltern vor der Kabine stehen und sich aufregen über eine Auswechslung ihres Sohnes. So, also wenn das im Fußball jetzt...
Es ist doch Lothar Matthäus beim FC Ismaning, der dort nicht mehr Coach hat.
Beim Grünwald.
Ja, Grünwald war es, er ist danach Ismaning gegangen und sowas.
Genau, ja. Das ist da auch schon passiert, aber in Jugendmannschaften, nicht in Profimannschaften.
Ja, das hört sich für mich nach E-Jugend an.
So, und wenn das jetzt in den Profimannschaften auch so ist, dann... glaube ich, ist das kein gutes Zeichen und auch kein gutes Zeichen vor allem für die Stimmung beim Ballspielverein Borussia Dortmund.
Herrlich. So, das war's, Big Show 724.
Euer Kader ist auch nicht rund in Dortmund. Ich finde den Kader auch nicht rund, nicht richtig zusammenpassend.
Ja, nicht ausgewogen, da fehlt was. Ja, da fehlt was.
Also für Anspruch, ich will um die Meisterschaft mitspielen. Ne? Natürlich sind die besser als unser Kader jetzt und es passt auch ein bisschen besser, aber so richtig...
Führungsspieler... Wer ist jetzt der große Chef bei Dortmund?
Wer der große Chef ist?
Emre Can.
Nee, also würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Der sitzt ja auf der Bank. Also selbst wenn er fit ist, glaube ich, spielt er nicht.
Es gibt keinen natürlichen so.
Ich würde sagen, das eigentlich wäre für mich der Netscher ein Führungsspieler. Es ist der Pascal Groß, glaube ich, weil der ist gesetzt, meines Erachtens. Ja. Girassi wäre einer, weiß ich aber nicht, ob der so in der ganzen Mannschaft dann angenommen wird. Schlotterbeck ist der Einzige, der verletzt ist. Das ist der eigentlich der Leader.
Der ist
genau.
Finde ich auch, aber der fehlt.
Der fehlt halt. Genau, der fehlt dann noch ein bisschen. Ich finde den Waldemar Anton eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das ist kein Führungsspieler. Also der ist, glaube ich, keiner, der so eine Mannschaft mitreißt. Es bleibt spannend. Ich meine, ich habe jetzt gerade gelesen, man hat irgendeinen ausgeliehen, Anselmino, einen Verteidiger, einen Jungen. Den Diaz wollen sie holen für den Sturm. Jetzt habe ich gehört, jetzt soll Bayer eventuell noch ausgeliehen werden. Also da ist sehr viel Bewegung noch drin, was für mich irgendwie eine komische Regelung ist. Liga startet schon und man kann noch so viel wechseln. Das ist irgendwie auch komisch. Leverkusen verkauft gerade die halbe Mannschaft, kauft relativ viele noch neu dazu. Also das ist irgendwie auch komisch.
Jetzt muss nur noch an der Weser was passieren.
Das haben wir, die Hoffnung haben wir. Ja. So, jetzt ist aber Schluss. Big Show 724.